Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Vertrauensabstimmung in Griechenland. Ministerpräsident Papandreou kämpft ums Überleben und ums Sparpaket. Nicht unser Problem, sagt die konservative Opposition. Pure Taktik oder schlicht verantwortungslos? Wir fragen nach in Athen und blicken dann auf den riesigen Schuldenberg in den USA.
If you spend a buck and borrow 41 cents, you gotta be stupid.
Wer einen Dollar ausgibt und dafür 41 Cent leihen muss, ist dumm, sagt Alan Simpson, ein Demokrat. Nur, wer zieht beim Geldausgeben die Notbremse? Dann alt hinter Gittern. Die Zahl der betagten Gefangenen steigt, aber die Schweiz ist dafür nicht richtig gerüstet. Und schließlich auf Mao und die Revolution, weshalb die Chinesen plötzlich wieder rote Lieder singen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Ursula Hürzeler und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
Die EU will Griechenland zusätzlich zum hängigen Milliardenkredit von EU und IWF mit Geldern unterstützen. Im Kohäsionsfonds für den regionalen Ausgleich in der EU gäbe es ungefähr 1 Milliarde Euro, die besser genutzt werden könnte, sagte EU-Kommissionspräsident Barroso in Brüssel. Mit dem Geld könne etwa die Arbeitslosigkeit bekämpft werden, schlug Barroso vor. Zugleich ermahnte er die griechische Regierung aber, sie müsse das geplante Sparprogramm durchs Parlament bringen. Kommende Nacht wird das griechische Parlament eine Vertrauensabstimmung über die neue Regierung durchführen. Scheitert Ministerpräsident Papandreou, fehlt dem IWF und der EU ein Ansprechpartner für weitere Finanzhilfe. Ratingagenturen äußerten unterdessen Zweifel am Plan der Euro-Finanzminister. Die Märkte würden Griechenland auch dann als Pleite betrachten, wenn die Banken freiwillig bei der Hilfe mitmachten, hieß es von Fitch und Standard & Poor's. Die Ratingagentur Fitch hat auch vor einer Negativbewertung für die Kreditwürdigkeit der USA gewarnt. Fitch droht, den Ausblick auf negativ zu setzen, sollte bis zum 2. August der Schuldenstreit in den USA nicht beigelegt und die Schuldenobergrenze angehoben werden. Demokraten und Republikaner streiten sich über die Sanierung der Staatsfinanzen. Zuvor hatten bereits die Agenturen Standard & Poor's und Moody's die Bonität der USA in Frage gestellt. Der syrische Präsident Assad hat eine neue Generalamnestie in Kraft gesetzt. Sie betreffe jeden, der bis gestern eine Straftat begangen habe. Es ist der zweite verfügte Straferlass innerhalb 3 Wochen. Nach Darstellung von Menschenrechtsaktivisten sitzen aber immer noch Tausende im Gefängnis. Trotz der Amnestie gingen die syrischen Sicherheitskräfte weiter gegen Demonstranten vor. Laut IKRK-Präsident Jakob Kellenberger hat die syrische Regierung signalisiert, dass das Rote Kreuz bald schon Zugang zu den Unruhegebieten im Land erhält. Die Vulkanaschewolke aus Chile sorgt in Australien erneut für massive Störungen im Flugverkehr. Mehrere australische Fluglinien, darunter auch Qantas, haben ihre Flüge von und nach Sydney und Melbourne eingestellt. Der Flughafen von Adelaide ist komplett geschlossen. Laut der australischen Flugsicherheitsbehörde dürften die Behinderungen im Flugverkehr auch morgen Mittwoch bestehen bleiben. Ein Qantas-Sprecher sagte, insgesamt könnten 120.000 Passagiere betroffen sein. Internationale Flüge werden weiterhin nach Brisbane umgeleitet. Kinder werden in Chatforen im Internet zu wenig geschützt. Zu diesem Schluss kommt eine EU-Studie. Untersucht wurden 14 soziale Netzwerke, davon hätten nur 2 Anbieter die Profile von Minderjährigen genügend vor unbekannten Nutzern geschützt. Bei den 2 Seiten handelt es sich um Bebo und MySpace, so die EU-Kommission als Auftraggeberin der Studie. Unter den anderen 12 getesteten Netzwerken sind bekannte Adressen wie jene von SchülerVZ, Facebook und Netlog. Es gehe vor allem darum, sexuellem Missbrauch vorzubeugen. Dass Kinder von Einwanderern in Schweizer Gymnasien und Hochschulen untervertreten sind, hängt mit dem Elternhaus zusammen. Eine Nationalfondsstudie zeigt, dass ausländische Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern ihre Fähigkeiten nicht entfalten könnten. Dieses Problem stelle sich in der Schweiz mehr als im benachbarten Ausland. Bei der Generalversammlung des Schweizer Hörgeräteherstellers Sonova hat sich Verwaltungsratspräsident Robert Spörri bei den Aktionären entschuldigt. Die Wirren um den Aktienhandelsskandal hätten zu einem Vertrauensverlust geführt. Auf der Traktantenliste der Sonova GV steht auch die mögliche Abwahl von Firmengründer Andy Ries. Ries war im Zusammenhang mit den Insidervorwürfen negativ in die Schlagzeilen geraten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft untersucht zurzeit, ob mehrere Sonova-Manager Insiderwissen nutzten, um an der Börse zu handeln. Auch die Schweizer Börse leitete eine Untersuchung ein. Die Regierung des Kantons Schwyz hat den leitenden Staatsanwalt Georg Boller von seinen Führungsaufgaben entbunden. Sie reagiert damit auf einen längeren Konflikt zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Kantonsgericht. Schon im Jahr 2009 hatte eine parlamentarische Untersuchungskommission festgestellt, dass es zwischen den beiden Behörden Spannungen gebe und diese nicht genügend Verständnis für ihre unterschiedlichen Aufgaben aufbringen würden. Zudem gab es Indiskretionen und Vorwürfe um eine verschleppte Untersuchung. Eine externe Untersuchung soll nun Klarheit über die Kompetenzen schaffen. Im Tennisturnier von Wimbledon hat Roger Federer sein Auftaktspiel gewonnen. Der Schweizer schlug den Kasachen Michael Kukushkin in 3 Sätzen 7:6, 6:4 und 6:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.171 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.187 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 21,44 gehandelt und der Dollar zu 84,37 Rappen. Das Wetter: In der Nacht entladen sich über dem Jura erste Gewitter. Morgen gibt es vor allem im Osten zunächst noch sonnige Phasen, am Nachmittag entladen sich verbreitet Gewitter, die besonders an den zentralen und östlichen Voralpen heftig ausfallen können. Im Süden ist es ganztags gewitterhaft, im ganzen Land wird es schwül mit Höchsttemperaturen um 25 Grad. Am Donnerstag geht es wechselhaft weiter, es gibt verbreitet Regengüsse, im Norden liegen die Höchsttemperaturen bei 20 Grad, im Süden bei 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und so geht's hier weiter. Griechenland taumelt, Ministerpräsident Papandreou ringt im Parlament um Vertrauen, doch die Opposition stellt sich taub. Wir fragen warum und hören, wie eine Griechin aus der Krise Kunst macht. Dann im Visier. Nun knöpfen sich die Ratingagenturen Italien vor. Unter dem Joch. Die USA bezahlen bald mehr für ihre Schuldzinsen als für die ganze Armee. Außerdem Denkzettel für die Spitze. Die Aktionäre des Hörgeräteherstellers Sonova proben den Aufstand. Betagte im Knast. Man muss umdenken, sagt der Gefängnisdirektor.
Gefangene helfen anlegen. Ein Gefangener helfen, auf den Hafen gehen, zur Nacht schauen, weil er läutet und so. Das ist ein ganz neues Feld.
Und schließlich die rote Welle in China, weshalb kollektives Singen plötzlich wieder patriotische Pflicht ist. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Für Griechenland ist es die Woche der Entscheidung. Heute Abend stellt sich Yorgos Papandreou der Vertrauensfrage. Es dürfte eng werden, denn der sozialistische Ministerpräsident verfügt im Parlament nur über eine Mehrheit von 5 Stimmen. Die größte Oppositionspartei, die konservative Nea Dimokratia, stellt sich quer. Sie wird am Abend Nein sagen und in ein paar Tagen auch das neue Sparpaket ablehnen. Ich habe unseren Griechenland-Korrespondenten Werner van Gent gefragt, warum sich die Konservativen in dieser entscheidenden Stunde dem parteiübergreifenden Schulterschluss verweigern.
Ja, in diesem Moment sieht es wohl danach aus, dass die Nea Dimokratia in erster Linie an Neuwahlen denkt. Das heißt, sie möchten unbedingt an die Macht kommen. Es handelt sich offenbar um machtpolitisches Kalkül, eine Berechnung aufgrund der jüngsten Umfragen, die zum ersten Mal seit 2009 der Nea Dimokratia einen Vorsprung gegenüber den Sozialisten gibt.
Also Andonis Samaras spekuliert offen auf Neuwahlen. Riskiert er wirklich den Zusammenbruch Griechenlands, um selbst an die Macht zu kommen?
Ich sehe keinen anderen Grund für dieses Verhalten.
Was ist denn da so attraktiv daran, einen maroden Staat zu übernehmen?
Ja, die Machtfrage, das ist bei den Politikern generell immer eine besondere Frage. Und in Griechenland sind auch noch sehr viele persönliche Gefühle, spielen da eine Rolle. Man darf nicht vergessen, dass Andonis Samaras und Yorgos Papandreou einmal zusammen ein Zimmer geteilt haben während des Studiums in den Vereinigten Staaten. Sie sind an sich Freunde und sie sind zugleich enorme Rivalen. Andonis Samaras hat eine sehr schwierige Karriere hinter sich in der Nea Dimokratia. Er war anfangs der 90er Jahren als Vertreter einer sehr, sehr nationalistischen Politik gegenüber Mazedonien, war damals ziemlich angeeckt in der eigenen Politik und wurde dann auch ausgeschlossen, ist wieder zurückgekommen. Ich denke, das spielt alles eine große Rolle. Er will jetzt zeigen, ich habe das Zeug, um Ministerpräsident zu werden, sogar in einer sehr schwierigen Situation.
Parteichef Andonis Samaras wirft Papandreou ja vor, mit seinem strikten Sparkurs die Wirtschaft abzuwürgen. Das Medikament sei schlimmer als die Krankheit selbst, sagt er. Hat er denn ein Alternativrezept?
Er sagt, er möchte das Memorandum, das mit der Troika, also mit der EU-Kommission, der Zentralbank Europas und IWF ausgehandelt wurde, er möchte dieses Memorandum neu aushandeln, bessere Konditionen für Griechenland aushandeln. Es ist aber völlig unklar, wie diese Konditionen aussehen sollten, denn das Memorandum wurde ja zusammen mit der Troika aufgestellt und in Brüssel und in Frankfurt hat man deutlich zu kennen gegeben, dass daran nicht zu rütteln ist und dass es keine Neuverhandlungen geben kann.
Sie haben es erwähnt, im Volk können die griechischen Konservativen mit ihrem Nein offenbar punkten. Ist denn schon vergessen, dass diese Partei bis 2009 selbst regiert hat und somit die Krise maßgeblich mitverschuldet hat?
Nein, das ist nicht vergessen, aber Sie müssen nicht vergessen, dass wenn jetzt zum ersten Mal die Nea Dimokratia vorne liegt bei den Umfragen, ist das darauf zurückzuführen, dass es den Sozialisten so schlecht geht. Insgesamt bei den Umfragen hat sich auch herausgestellt, dass 3/4 der Wähler und Wählerinnen sagt, nichts von den beiden großen Parteien mehr zu erwarten, also keine Lösung und kein Fortschritt. Also da sind die Leute sehr, sehr misstrauisch und desillusioniert.
Es wird auch heute wieder demonstriert und kurz vor Mitternacht dann die Stunde der Wahrheit, die Vertrauensfrage. Wird es Yorgos Papandreou schaffen?
Ich glaube, er wird es schaffen. Er verfügt im Parlament noch über 155 Abgeordnete von 300. Das ist eine relativ komfortable Mehrheit. Selbst wenn es einige Wackelkandidaten geben sollte, das ist das, was er immer wieder hört, wird er es wahrscheinlich schaffen, weil die meisten Parlamentarier wollen nicht der Grund dafür sein, dass die Regierung zusammenbricht und dass Neuwahlen ausgeschrieben werden müssen in einer so schwierigen Situation.
Und dass man weiter Zeit verliert.
Genau, weil Neuwahlen würden erst im September abgehalten werden können. Das bedeutet, eine neue Regierung müsste sich dann erstmal einarbeiten. Und das würde also bedeuten, dass Griechenland nochmal 6 Monate verlieren würde. Und Griechenland hat diese Zeit nicht. Das geht überhaupt nicht.
Einschätzungen von Werner van Gent in Athen. Die prekäre Situation Griechenlands beschäftigt auch die griechischen Kulturschaffenden, zum Beispiel an der gegenwärtigen Kunstbiennale in Venedig. In 89 Länderpavillons präsentieren dort sämtliche Weltregionen von Japan bis Brasilien ihre beste Gegenwartskunst, darunter eben auch Griechenland. Sascha Renner über Kunst in Krisenzeiten.
Die Künstlerin Diochandi griff zu einer radikalen Geste. Sie ließ die byzantinische Fassade des Pavillons komplett hinter einem Bretterverschlag verschwinden. Zusammenbruch, Umbau, Aufbau, lautet die Botschaft. Das abgedunkelte Innere des Pavillons steht dabei vollständig unter Wasser. Ein schmaler Steg führt hindurch und auf eine Lichtsäule zu, die bis zur Decke reicht und den ganzen Raum dominiert. Sie zieht einen magisch an. Ein hohes, statisches Pfeifen erzeugt Beklommenheit. Diochandi, die Künstlerin, hat damit eine Metapher für die Situation ihres Landes geschaffen, wie sie erklärt.
I close everything from the old pavilion. We have to reconstruct a new
not pavilion, but a new country, let's say.
Wir müssen unser Land von Grund auf erneuern. Die großartige Vergangenheit ist nicht mehr. Daher habe ich den Pavillon hinter einem hohen Bauzaun verborgen. Das Licht am Ende des Tunnels drückt die Hoffnung aus, dass wir es schaffen, uns wieder aufzurappeln. Es geht aber nicht nur um Griechenland. Auf der ganzen Welt ist die Lage prekär. Wir brauchen neue Ideen.
It's a great pain for everybody, no, to see Greece like this, because Greece has a lot of things.
Es schmerzt mich und alle Griechen sehr, das Land in diesem Zustand zu sehen. Griechenland hat der Welt viel gegeben, mit seiner jahrtausendealten Zivilisation, seiner Philosophie und Kunst. Ich hoffe, dass wir auch künftig wieder ein Beispiel sein können.
We give again an example of God, who has the philosophy, the meaning, the good thing for the people. How can I say?
Der Bericht von Sascha Renner. Wenn eine der drei großen US-amerikanischen Ratingagenturen sich stirnrunzelnd über Rechnung und Budget eines Landes beugt, dann verheißt das meist nichts Gutes. So gesehen am vergangenen Freitag, als die Agentur Moody's verkündete, Italiens Kreditwürdigkeit einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Und als ob das noch nicht genügte, folgte heute der zweite Schlag. Es sollen auch die Kassen der großen Staatskonzerne sowie jene von 2 Dutzend Provinzen und Städten untersucht werden. Die Folge? Die Aktien purzelten, der Zins für Italiens Staatsschulden stieg. Und die bange Frage, gerät auch Italien ins Visier der Finanzmärkte? Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Bereits vor einem Monat sorgte die andere große Ratingagentur Standard & Poor's für rote Köpfe in Rom. Sie hatte verkündet, die Kreditwürdigkeit Italiens von stabil auf negativ zu senken. Im Jargon von S&P heißt das, die Agentur erachtet es zu 30% als wahrscheinlich, dass Italiens Kreditwürdigkeit herabgestuft werden könnte. Diese bloße Ankündigung eines vielleicht möglichen Szenarios sorgte aber schon dafür, dass die Kosten für Italiens ausstehende Schulden von horrenden 1,9 Billionen Euro um 3 Prozentpunkte stiegen, zumindest vorübergehend. Die beiden anderen US-Bonitätsprüfer, Fitch und Moody's, schwiegen vor der Hand, doch jetzt hat Moody's die Zurückhaltung abgelegt. Am Freitag teilte die Agentur mit, ebenfalls Italiens Kreditwürdigkeit zu prüfen. Das Land leide unter einer hartnäckigen Wachstumsschwäche. Zudem sei fraglich, ob die Regierung genügend Kraft aufbringe, um Italiens Budget unter Kontrolle zu halten. Das war ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl. Seit Berlusconis Regierung bei den Gemeindewahlen vor 2 Wochen untergegangen war, wächst der parteiinterne Druck, mit Steuergeschenken die Gunst der Wähler zurückzuholen. Das gefällt den Ratingagenturen gar nicht und Finanzminister Tremonti hat viel zu tun, die gierigen Hände der Politiker in seinen halbleeren Kassen zu verscheuchen. Denn jede Herabstufung durch die Ratingagenturen kostet viel Geld. Anleger würden sofort mehr Zinsen verlangen, wenn Italien zur Refinanzierung seiner Schulden Geld auf den internationalen Kapitalmärkten suchte. Schon heute zahlt das Land den Banken jedes Jahr 75 Milliarden Zinsen für seine Schulden, rund die Hälfte des Schweizer Staatshaushaltes. Jedes Promillepünktchen mehr ginge sofort ins Tuch. Moody's Blick geht nun noch tiefer als jener von S&P. Sie untersucht auch zahlreiche Provinzen, Regionen und Städte. Grund, viele von ihnen haben vor der Krise mit spekulativen Anlagevehikeln versucht, ihre Schulden abzubauen. So mancher Gemeindepräsident reist in jenen Zeiten nach London, um seine Schulden quasi zu verkaufen. Doch all diese Anlagen sind heute praktisch wertlos und die Gemeinden, Städte, Provinzen und Regionen stehen vor einem noch größeren Schuldenberg als je zuvor. Trotz der gigantischen Staatsverschuldung Italiens zeigt sich die Europäische Zentralbank optimistisch. Die Wirtschaft des Landes habe Kraft, die Banken seien sicher, meint sie. Zudem, rund 50% der italienischen Schuldpapiere hat das Volk mit seinem Ersparten selber gekauft. Ein Weltrekord. Dass die Italiener nun wie Finanzinstitute gegen das eigene Land zu spekulieren beginnen, gilt als eher unwahrscheinlich. Den beiden Ratingagenturen genügen diese beruhigenden Parameter aber offenbar nicht. Bis in ein paar Monaten wollen sie über die Kreditwürdigkeit Italiens entscheiden. All das ficht aber die Politiker der Regierung Berlusconi nicht an. Das Parlament hat erst heute entschieden, den Steuerfahndern erfolgreiche Instrumente im Kampf gegen die grassierende Steuerhinterziehung, rund 120 Milliarden Euro pro Jahr, wieder aus der Hand zu schlagen. Die Proteste seien zu laut geworden, meinten Regierungsvertreter entschuldigend. Auch diese schlechte Notiz aus dem Parlament werden die Ratingagenturen in ihre Analyse einfließen lassen.
Massimo Agostinis. Und wir bleiben beim Thema. Nicht nur die Eurozone, auch die USA sind im Visier der Ratingagenturen. Kein Wunder, mit ihrer Gesamtverschuldung von über 14 Billionen Dollar. Nach Standard & Poor's und Moody's drohte heute die Agentur Fitch mit einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA. Denn wenn der Kongress nicht bis zum 2. August die Schuldenobergrenze von 14,3 Billionen Dollar per Gesetz anhebt, dann können die USA nicht mehr alle Schulden bedienen. Demokraten und Republikaner müssten also dringend eine Einigung finden. Doch in Washington spielt man ideologischen Stellungskrieg. Aus Washington, Peter Fügeli.
In Washington sind sich alle einig. Die horrende Verschuldung der USA muss gebremst werden. Trotz der Wirtschaftskrise. Denn nach Berechnungen des unabhängigen Congressional Budget Office werden die jährlichen Schuldzinsen der USA andernfalls bis 2020 auf 1 Billion Dollar ansteigen und würden dann sogar die Verteidigungsausgaben übertreffen, was den renommierten Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson vor einiger Zeit zur Bemerkung verleitete:
When you're spending more on your debt than on your army or navy, it's all over as a great power.
Wenn das Land mehr für die Bedienung seiner Schulden als für seine Streitkräfte ausgäbe, dann sei es vorbei mit der Supermacht Amerika. Alan Simpson, der demokratische Co-Vorsitzende einer überparteilichen Regierungskommission, die ein drastisches Sparprogramm vorgelegt hat, sagte, für jeden ausgegebenen Dollar 41 Cent zu borgen, wie das die USA gegenwärtig tun, sei richtiggehend dumm.
And if you spend a buck and borrow 41 cents, you gotta be stupid.
Und selbst Notenbankchef Ben Bernanke, der die Weltwirtschaftskrise intensiv studiert und deshalb die Geldschleusen der Zentralbank in den letzten Jahren weit geöffnet hat, warnte unlängst, nicht handeln sei keine Option mehr.
Maintaining the status quo is not an option.
Umso weniger, als der Kongress bis Anfang August einen Kompromiss finden muss. Denn wenn bis dann die Schuldenobergrenze nicht per Gesetz angehoben wird, sind die USA zumindest teilweise zahlungsunfähig. Und was dies für die globalen Finanzmärkte bedeuten würde, erschreckt alle. Experten und Politiker. Und nicht zuletzt, das Bonitätsrating der USA würde herabgestuft, was die Schuldenaufnahme zusätzlich verteuern würde. Das ehrgeizige Ziel der laufenden Verhandlungen beider Parteien ist deshalb, die Schuldenobergrenze um etwa 2,5 Billionen anzuheben, was den USA Luft für etwa 2 Jahre gäbe. Doch die Republikaner stellen sich auf den Standpunkt, dass für jeden Dollar Neuverschuldung 1 Dollar eingespart werden muss. Steuererhöhungen werden deshalb strikt abgelehnt. Und nicht nur das. Jegliche Einnahmenerhöhung, sei es auch nur durch das Schließen von Steuerschlupflöchern oder Privilegien, werde von den Republikanern zurückgewiesen, außer sie würde andersweitig an den Bürger zurückgegeben, erklärt der Ökonome William Galston, ehemaliger Berater von Präsident Bill Clinton im Weißen Haus.
The Republican Party is taking the position that there can be no talk of revenue increases of any kind as part of a deal to lift the debt ceiling.
Die Republikaner haben stattdessen einen Budgetplan vorgelegt, der binnen 10 Jahren 6,2 Billionen Dollar einsparen und die staatlichen Krankenkassen für Ältere und Arme abschaffen und in ein privates System mit staatlichen Prämiensubventionen umwandeln soll. Denn ohne Änderungen werden sich diese Ausgaben bis 2020 auf 12% des Bruttoinlandproduktes verdoppeln. Und es sind vor allem die Sozialausgaben, welche die Verschuldung explodieren lässt. Doch dieser sogenannte Ryan-Plan würde einen Teil der Kosten auf die ärmeren und älteren Versicherten abwälzen und wird deshalb geschlossen von den Demokraten abgelehnt und selbst von einem Teil der Republikaner mit Unbehagen betrachtet. Doch ohne Einnahmensteigerung und ohne einen strukturellen Umbau der Sozialversicherungen bleibt nur noch das jährliche Budget als Verhandlungsmasse. Dazu gehören nicht die Sozialausgaben, weil sie gesetzlich vorgeschrieben und im jährlichen Budget als feste Ausgabenposten gesetzt sind. Doch die variablen jährlichen Ausgaben geben zu wenig her, um die Verschuldung maßgeblich zu senken, sagt Galston.
You can't cut that enough to get the job done.
Trotz dieser grundsätzlichen Differenzen zweifelt kein Experte in Washington, dass bis am 2. August eine zumindest temporäre Einigung gefunden werden wird. Präsident Obamas ehemaliger Budgetdirektor Peter Orszag beispielsweise prophezeit, dass sich beide Seiten spätestens dann zusammenraufen werden, wenn die Märkte kurz vor der Deadline panisch reagieren und sich die Zinssätze für Staatsanleihen binnen weniger Tage dramatisch verändern werden.
So if we roll into July and all of a sudden there's a little bit of a panic and we have a 25 or 50 basis point movement in treasury yields in a day or two, that's the kind of force that I think will be required in order to bring the parties together.
Genau dasselbe sei geschehen, nachdem das Repräsentantenhaus 2008 zunächst den 700 Milliarden Dollar Banken-Bailout abgelehnt habe und am Markt Panik ausgebrochen sei. Die Experten glauben deshalb, dass die Republikaner und Demokraten bis im August eine Zwischenlösung finden und dann in einer nächsten Runde schmerzhafte Verhandlungen weiterführen werden.
I think the odds are that we will have an interim agreement by August and then painful discussions leading up to a more robust agreement in the next round of negotiations. That is my prediction.
Doch auch eine Interimslösung beinhaltet signifikante Einsparungen und dies in Zeiten, in denen die Wirtschaft entgegen allen Hoffnungen erneut lahmt. Die Arbeitslosigkeit stieg im Mai auf 9,1%, die Häuserpreise fielen erneut und im Mai wurden lediglich mickrige 54.000 neue Jobs geschaffen, im April waren es noch 232.000 gewesen. Und das Stimulusprogramm der Regierung Obama läuft allmählich aus. Der Ruf nach einem neuen Konjunkturprogramm hat es deshalb schwer. Galston sieht Steuererleichterungen als einzig politisch realistische Möglichkeit.
In plain English, if stimulus comes not from spending more, but from taxing less.
Die Rede ist von kurzfristigen Erleichterungen bei den Lohnsteuern. Doch selbst das stößt in konservativen Kreisen auf Skepsis. Alex Brill vom republikanernahen American Enterprise Institute erklärt, kurzfristige Steuergeschenke hätten in der Vergangenheit wenig gebracht. Es brauche eine grundlegende Änderung des Steuersystems.
That a temporary tax cut is unlikely to be effective. We've tried it on a number of occasions. The challenges facing their economy are more structural than temporary, and that's why longer-term solutions are more likely to help the near-term economy.
Fazit: Amerika wird am 2. August nicht zahlungsunfähig. Aber die USA kämpfen gleichzeitig mit einer hartnäckigen Wirtschafts- und einer dramatischen Schuldenkrise. Doch Amerika ist nicht Griechenland. Es sind die Größe der Volkswirtschaft und der Status einer Supermacht, der die Krise vorderhand nicht aus dem Ruder laufen lässt.
Peter Vögerli über den Schuldenberg in den USA. Sie hören Echo der Zeit und mit erbosten Aktionären, betagten Gefangenen und singenden Chinesen geht es hier weiter. Sonova, das ist die weltweit größte Hörgerätefirma mit Sitz in Stäfa am Zürichsee. Jahrelang hat die Firma, früher unter dem Namen Phonak, nur für gute Schlagzeilen gesorgt. Wachstum, Gewinn und als strahlende Galionsfigur Andy Ries, der lockere Verwaltungsratspräsident ohne Krawatte und eigenem Rennstall. Doch im Frühjahr bekam das intakte Bild von Sonova Risse. Zuerst musste das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgeben, dann sickerte durch, die Firmenleitung habe unmittelbar zuvor Aktien im großen Stil verkauft. Der Kurs brach ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Insiderhandel. Heute Nachmittag bat Sonova zur Generalversammlung im Zürcher Hallenstadion, wo Aktionäre in diesem Augenblick ihrem Ärger Luft machen. Philipp Erath berichtet.
Musik lullte die Aktionäre ein und der neue Verwaltungsratspräsident Robert Spöri gab sich zur Eröffnung der Generalversammlung kleinlaut.
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen in aller Form für diese inakzeptablen Vorkommnisse vom März zu entschuldigen. Es tut uns leid, dass das passiert ist.
Man habe sich gebessert, unter anderem auch neue Handelsregeln für das Management ausgearbeitet, sagte Spöri weiter. Zudem habe Sonova auch personelle Konsequenzen gezogen.
Diejenigen, die es unterlassen haben, eine Handelssperre für Managementtransaktionen rechtzeitig zu verfügen und zeitgerecht eine Gewinnwarnung zu publizieren, sind heute nicht mehr bei der Firma.
Das stimmt jedoch nur bedingt. Denn Andy Ries, der Firmengründer und Ex-Verwaltungsratspräsident, der kurz vor der Gewinnwarnung noch Aktien für 37 Millionen Franken verkauft hatte, ist immer noch an Bord. Ries behauptet, er wusste beim Verkauf nichts von den Schwierigkeiten seiner Firma. Für den Sonova-Verwaltungsrat ist deshalb alles in Ordnung und beantragt folglich an der Generalversammlung die Décharge, also die Entlastung. Damit sind aber nicht alle Anwesenden einverstanden. Der Vertreter der Aktionärsvereinigung Actares will erst einmal von der Staatsanwaltschaft geklärt haben, ob und welche Fehler die Firmenführung gemacht hat.
Erst wenn diese Fragen und auch weitere, die vorhin gestellt wurden, ausführlich geklärt sind, können wir über die Entlastung des Verwaltungsrates sprechen.
Der Aktionärsvertreter fügte noch an:
Herren Präsidenten Spörri und Ries, wie konnte man an der Spitze von Sonova so dumm handeln?
Die Antwort darauf blieb aus. Generell verläuft die Generalversammlung sehr gesittet. Die Aktionäre genehmigten alle Anträge, auch die Décharge ist trotz der Negativvoten erteilt worden. Doch letztendlich ist das, zumindest aus juristischer Sicht, auch egal. Das sagt Professor Peter V. Kunz, Aktienrechtsspezialist an der Universität Bern.
Rechtlich spielt es für die laufenden Verfahren keine Rolle, ob eine Décharge erteilt wird oder nicht.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft ermittelt so oder so weiter. Dabei drohen ehemaligen Sonova-Chefs bei einer Verurteilung wegen Insiderhandel hohe Strafen.
Dort droht sogar Gefängnis oder es drohen auch hohe Bußen. Auf der anderen Seite drohen aber auch allenfalls sogenannte Verantwortlichkeitsklagen.
Aktionäre des Hörgeräteherstellers können die Führung also auch persönlich für die Wertverluste haftbar machen. Und auch die Börse kann Sonova noch büßen. Viel Ungemach also für Sonova, unabhängig davon, ob Décharge erteilt wurde oder nicht. Laut Peter V. Kunz bedeutet die Décharge nur, dass nicht auch noch die Firma gegen ehemalige Verwaltungsratsmitglieder klagen kann. Den Aktienrechtsspezialisten bewegt aber noch etwas anderes, nämlich der Verbleib von Andy Ries im Verwaltungsrat.
Durch den Umstand, dass er nicht zurückgetreten ist, bleibt die ganze Thematik nach wie vor im Schlaglicht der Medien und der sonstigen Interessen mit Konsequenz, dass dies für Sonova eher negativ ist. Ich denke, er hätte Sonova einen größeren Dienst leisten können, wenn er zurückgetreten wäre.
Doch Sonova braucht Vertrauen, denn mit nackten Zahlen kann sie derzeit nicht glänzen. Die Firma leidet an Rückrufaktionen von Produkten und am starken Franken.
Die Alterung der Gesellschaft zeigt sich mitunter an höchst überraschenden Orten. So ist in den letzten 20 Jahren die Zahl der betagten Häftlinge in den Schweizer Gefängnissen gestiegen. Die Zahl hat sich verdoppelt und der Trend setzt sich fort, weil immer mehr Verbrecher bis an ihr Lebensende eingesperrt bleiben. In einer Nationalfondsstudie wurde das Problem untersucht und gewarnt. Alte Häftlinge brauchen mehr und spezielle Betreuung. Inlandredaktor Sascha Buchbinder hat im größten Zuchthaus der Schweiz, der Pöschwies, nachgesehen, wie der Alltag alter Häftlinge aussieht.
Vögel singen, die Sonne wärmt, draußen in der anderen Welt. Aber wenn sich die schwere Türe schließt, wenn der Motor das Schloss verriegelt, dann bleibt das Leben außen vor. Kanton Zürich, Regensdorf, Strafanstalt Pöschwies. Die größte geschlossene Anstalt der Schweiz. Wenn hier hinter einem neuen Häftling die Tür ins Schloss fällt, dann bleibt sie lange zu. Immer älter werden die Insassen. In der Pöschwies gibt es inzwischen eine Abteilung speziell für betagte Häftlinge. Häftlinge wie dieser bald 60-Jährige, der seinen Namen nicht im Radio hören will. Ein freundlicher, eher scheuer Mann. Ein Frauenmörder. Seine Augen sind unablässig in Bewegung, als ob sie den Aufruhr anzeigten, der ihn treibt.
Schuld und Sühne, das ist für mich ein Themengebiet, das ich schon sehr detailliert für mich durchgenommen habe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dem kann man sich auch nicht entziehen. Dem kann man sich auch nicht entziehen. Das wäre eine Illusion.
Alte Häftlinge widersprechen unseren Vorstellungen von Gewaltverbrechern. Es sind verletzliche, nachdenkliche Männer. Wer so viele Tage in Haft verlebt, hat viel Zeit für die schwierige Bilanz seines verlorenen Lebens. Alte Häftlinge sind anders. Sie zetteln keine Revolten an, prügeln sich nicht. Sie machen andere Probleme. Ärger, mit dem keiner gerechnet hatte, als man Gefängnisse baute, um junge Männer zur Vernunft zu bringen. Abteilungsleiter Roger Huber hat täglich mit diesem Widerspruch zu tun.
Ein alter Mann ist grundsätzlich weniger ein Sicherheitsrisiko, weil er rein schon vom physischen her halt weniger bringt wie ein 25-30-Jähriger. Da kommt ein bisschen etwas, wenn der ein gewisses Aggressionspotenzial aufbaut. Er bringt selbst weniger mit, dafür bringt er den Teil mit. Was soll das alles noch? Wieso beschliessen die mich immer noch? Jetzt bin ich seit 19 Jahren da innen, keine Vollzugslockerung. Was wollen die noch von mir? Und.
Die Alten brauchen mehr Aufmerksamkeit. Die Aufseher müssen zuhören, sie motivieren, damit sie überhaupt aus ihrer Zelle herauskommen. Dabei werden es immer mehr. Es waren Verbrecher wie dieser Frauenmörder, die eine Wende im Strafvollzug erzwangen. 2 Jahrzehnte sind vergangen, seit dieser freundliche Mann als geheilt galt, entlassen wurde und grausam mordete. Mit jedem Rückfall wurden in den letzten Jahren die Hürden für eine Freilassung höher geschraubt. Die Konsequenz im Alltag von Gefängnisdirektor Ueli Graf.
Wenn Sie die heutige gesellschaftlichen Anforderungen an Justizvollzug anschauen, dann geht es in die Richtung, dass einer fast muss ein Tetraplegiker sein. Wir haben schon Zeiten gehabt, da haben wir Rollstuhlfahrer da rein gehabt. Aber wie sie noch die Hände haben können benutzen, hat man müssen sagen, sie sind immer noch gefährlich. Theoretisch.
Und damit diese theoretische Gefahr nicht doch noch Menschenleben fordert, bleiben die Türen zu. Es sind schwere Türen wie bei einem Tresor. Wir hüten, wovor wir uns fürchten, als wäre es ein Schatz. Für Direktor Graf und seine Aufseher wird das zum Problem. Inzwischen machen sie über 15 Betagte. Geht es so weiter, werden allein in der Pöschwies in 10 Jahren 50 gebrechliche Verbrecher einsitzen. Gehören Alte tatsächlich ins Zuchthaus, fragt sich Ueli Graf, oder genügten beispielsweise auch elektronische Fußfesseln? Fest steht, wenn die Häftlinge in der Pöschwies immer älter werden, dann stehen die Aufseher bald einmal vor Aufgaben, für die man eigentlich Pfleger bräuchte.
Also wenn der Betreueraufseher, die Aufseherin heute kommt bei uns sich bewerben, dann rechnen sie nicht damit, dass sie einen Gefangenen waschen oder dem Gefangenen helfen anlegen. Ein Gefangenen helfen, auf den Hafen gehen, in die Nacht schauen, weil er läutet und so. Das ist ein ganz neues Feld.
Die Situation verschärft sich rasant, weil das Eingesperrtsein die Menschen regelrecht verzehrt. Im Gefängnis, so Graf, altere man schneller. Wer nichts zu tun hat, baut ab. Wer keine Hoffnung mehr kennt, will nicht mehr leben. Hilflosigkeit, Selbstmord sind allgegenwärtige Themen. Der Häftling, bitte.
Es ist erstens mal traurig. Traurig, um so etwas mitzubekommen. Und es ist auch ein Frust mitunter. Wir müssen sehen, dass so eine totale Institution wie ein Gefängnis eine ist, halt effektive Inhumanitäten beherbergt im Umgang mit Leuten, die eigentlich sehr schwer krank sind.
Er ist keine 60 und zählt doch schon zu den Alten, gekennzeichnet von Migräneanfällen und Asthma. Den Krach, den die jungen Gefangenen veranstalten, hält er nicht mehr aus.
Ich lebe von Tag zu Tag. Das ist meine Philosophie. Ich bin sehr froh, dass ich mich so entwickelt habe, dass ich mehr oder weniger eigentlich den Moment empfinde und nicht hinterher schaue und nicht vorher schaue, sondern einfach den Tag. Jeder Tag ist ein neuer Tag.
Im Gefängnis verstreicht die Zeit nicht. Sie zerbröselt. Und mit ihr das Leben.
Das war ein Beitrag von Sascha Buchbinder. Knapp 2 Wochen vor dem 90-Jahr-Jubiläum der Kommunistischen Partei schwappt eine rote Welle über China. Die Führung hat der Volksrepublik rote Kultur verordnet, vor allem Revolutionslieder, in denen Mao, das Vaterland und die Loyalität zur Partei beschworen werden. Aber nicht alle Menschen haben Verständnis für das kollektive Absingen roter Lieder und die Verklärung der Vergangenheit. Aus Peking, Ruth Kirchner von der ARD.
Ein Vormittag im Jingshan Park, gleich hinter der verbotenen Stadt. Rund 100 Pekinger singen aus vollem Herzen rote Lieder. In diesem Fall Ich liebe dich, China.
Patriotische und tiefrote revolutionäre Lieder hört man derzeit überall in China. Im Fernsehen, in den Parks, bei roten Konzerten. Rechtzeitig zum Jubiläum der alleinherrschenden KP wird das Land eingestimmt auf Patriotismus und Parteitreue. Das Absingen roter Lieder stärke den Kampfgeist der Nation, sagen Funktionäre. Damit könne man gerade auch jüngeren Menschen den Geist der KP vermitteln. Die Menschen im Jingshan-Park sind jedoch vor allem Rentner, wie der 61-jährige Zhang Wanzhu. Ich bin im Gründungsjahr der Volksrepublik auf die Welt gekommen, sagt er. Ich bin mit dem Fortschritt in China groß geworden. Ich habe miterlebt, was die Partei für uns geleistet hat. Und ich singe gern, um meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Begonnen hat die Rote Welle schon vor 2 Jahren im südwestchinesischen Chongqing. Dort hatte Parteisekretär Bo Xilai den Bürgern rote Lieder verordnet, mit denen er an die Zeit des Langen Marsches, der Volkskommunen und Roten Garden erinnern wollte. Der örtliche Fernsehkanal in Chongqing zeigt nur noch werbefreie rote Gesangsshows und alte Revolutionsfilme. Doch zum Parteijubiläum erreicht die rote Kultur jetzt ihren Höhepunkt. Im ganzen Land gibt es Sängerwettbewerbe, Schulkinder, Studenten, Angestellte von Staatsbetrieben, alle werden zum Singen roter Lieder verdonnert. Viele jüngere Leute können darüber nur zynisch lachen. Ihre Massenkultur ist der chinesische Pop. Aber viele Ältere nehmen die rote Kampagne sehr ernst. Die Lieder erinnern mich an früher, sagt die 56-jährige Frau Zhang. Damals, während der Kulturrevolution, gab es ja kaum Kulturangebote. Wir kannten alle Lieder auswendig. Für sie und viele Ältere geht es um Nostalgie. Die Erinnerungen an die Verfolgungen, die politischen Kampagnen, die Hungersnöte blenden viele aus. Vielen kritischen Intellektuellen treibt daher das landesweite Absingen der roten Lieder die Zornesröte ins Gesicht. Das ist doch furchtbar, sagt Künstler Zhu Yuangang, der das Chaos und die Schrecken der Kulturrevolution selbst erlebt hat. Wenn man es zulässt, dass diese Art von Kunst im Vordergrund steht, ist das ein totaler Rückschritt. Aber warum man das tut, ist einfach zu erklären. Solche Kampagnen dienen der Mobilisierung der Massen. Sie sind ein typisches Werkzeug der Partei. Und dazu noch billig und effektiv. Aber die massenkulturelle Mobilmachung hat auch deutliche Grenzen. Als die Pekinger Stadtverwaltung ausländische Journalisten in den Jingshan-Park einlud, standen die wirklichen Hardcore-Lieder wie »Der Osten ist rot« und »Lang lebe Mao Zedong« nicht auf dem Programm. Stattdessen gab es die patriotische »Ode ans Vaterland«.
Das war Ruth Kirchner aus Peking. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.